In der atemlosen Stille der Ebbe leuchtet suchend die Mondmuschel, wartet auf die flutende Zeit, die sie zurückträgt ins fließende Leben. Das ist mein Gedicht Atemlose Stille. Ich bin Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
Hallo!
Heute will ich mit einem Satz über die Gesellschaft und die Frauen einsteigen, der mir, seit ich ihn gelesen habe, nicht aus dem Kopf geht. Er ist von der Journalistin Birte Plöger. Zitat: Es ist anstrengend, uns den Platz zu nehmen, der uns zusteht. Im eigenen Kopf und in der Gesellschaft. Ja, dieser Satz bringt genau das auf den Punkt, was ich in meinem zuletzt erschienenen Roman Das Labyrinth der Charlotte Reimann schildere. Liebe Hörerinnen, was meint ihr dazu? Kennt ihr das? Erwischt ihr euch auch dabei, dass ihr die patriarchalischen Strukturen verinnerlicht habt? Also mich würde das wirklich sehr interessieren und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen würdet und oder mit uns teilen würdet.
Ja, ich will das natürlich auch hören und lesen. Ist ja klar.
Ja, und ihr wisst ja, ihr findet uns auf Instagram unter Erbs und Schote oder ihr kontaktiert uns einfach direkt auf Spotify.
Ja, genau, ihr könnt die Folge kommentieren einfach. Ja. Das ist so eine Kommentarfunktion und dann könnt ihr das auch da reinschreiben.
Ja,
das
also geht auch. Da würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns dazu was schreiben würdet. Oder sagen würdet, schreiben würdet.
Genau.
Ja, und dann habe ich jetzt noch einen Tipp für alle, die es romantisch mögen und Netflix nutzen.
Oh, jetzt kommt's.
Ich suchte gerade die Serie Emily in Paris. Das ist eine schöne Geschichte. Naja, ich würde sagen, so wohltuend wie eine Tasse Milch mit Honig.
Oder ein leckeres Glas Martini Bianco.
Ganz genau, du kennst mich gut.
Naja, klar.
So, und an dieser Stelle ein kräftiges Shoutout an Chiara, die mir diese hübsche Serie empfohlen hat. Dir wird die Serie bestimmt auch gut gefallen, Jill. Mhm. Vor allem Folge 1 in der dritten Staffel, da trägt Emilys Freundin, die Sängerin ist, bei einem Auftritt einen sehr engen Rock mit Madonnenabbildungen. Also der sieht wirklich toll aus. Ey, was ist das? Moment mal. Gerade macht Jill so komische Faxen. Ich glaube, sie will mir sagen, dass sie was zu sagen hat. Hast du auch noch einen Tipp für uns? Oder warum machst du hier so komische Dinge?
Ne? Ja, ja. Nee, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte dich natürlich ausreden lassen. Aber ich habe die Serie natürlich schon längst geguckt.
Ah,
was denkst du denn? Also ich habe das, ich glaube, im vergangenen Jahr erst auch angefangen, die gibt es ja schon länger, da waren schon 2 Staffeln draußen. Mhm. Und dann kam ja jetzt irgendwann die 3. Staffel und die habe ich mir dann direkt an einem Abend reingezogen. Also ne, die ist erschienen und ich habe mir die so, oder vielleicht waren es auch 2 Abende, also direkt
krass
reingezogen. Ich hatte irgendwie Zeit und so, ne?
Und ich wollte dachte, dich dann auch entspannen, ne?
Genau. Ja, und ich habe mich dann auch gefreut. Ich wollte ja erst mal wissen, wie es weitergeht und so. Ja, und ich dachte eigentlich, ich hätte dir auch schon mal davon erzählt, dass ich die gucke oder so.
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mich jetzt so nicht dran erinnern.
Ja, also
keine Ahnung.
Ich fand die auf jeden Fall echt schön. Was ich übrigens interessant finde, ist ja, dass die in der 3. Staffel verstärkt Französisch sprechen. Mhm. Also es wird immer untertitelt und so.
Ja,
aber genau. Weißt du, warum das so ist? Ich aber.
Ah, dann hau raus.
Also Emily lernt ja so in der Serie Französisch, weil sie da ja beruflich dann hin muss.
Ja.
Und das soll ihren Stand sozusagen darstellen, des Französischlernens.
Ah.
Dass sie nicht mehr so viel Englisch mit ihr reden müssen oder generell, dass die Leute, die das gucken, auch mitlernen, Französisch mehr oder weniger. Ne? Dass man das jetzt so weit ist, das zu verstehen, dass die auch Französisch sprechen vor Ort dann, ne? Und nicht Englisch für uns extra die ganze Zeit. Fand ich auch eine ganz interessante Herangehensweise. Ich finde es sehr cool.
Aber nicht, dass die nachher in der nächsten Staffel, dass die nur noch auf Französisch ist, dann kriege ich die Krise.
Nee. Ja, ich finde es, aber ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn man eine Serie guckt und dann so viele Untertitel immer sind und man immer mitlesen muss, wenn man die Sprache nicht beherrscht, weil man meiner Meinung nach sich nicht mehr so gut auf das, was man da eigentlich guckt, konzentrieren kann.
Ja,
man
liest ja nur, ne? Auf die Mimik und das alles.
Ja, genau. Ja, und auch ja, so die, die Kleidung und
stimmt,
die Schauspielerleistung ja. vielleicht auch und die Schauspielerinnen, Schauspieler generell.
Aber du hast doch mal Französisch gelernt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ne, du hast das doch sehr lange in der Schule gehabt auch,
deswegen finde ich es ja auch cool und verstehe es auch, aber nicht 100% jetzt alles.
Ja, gut.
Weil ich das jetzt nicht so oft praktiziere, dass ich jetzt das komplett verstehen würde. Aber einiges schon. Mhm. Übrigens auch bei Ursula von der Leyen, sie hat ja ihre Rede gehalten im Parlament, da auch auf Französisch ein Teil, das habe ich auch ein bisschen verstanden. Aber sie spricht sehr schnell, deswegen war ich dann froh, dass das auch übersetzt wurde, ja.
Ach so, in der Serie?
Nee, ich meine jetzt, das hat nichts mit der Serie zu tun.
Wollte ich gerade sagen, ich habe die doch gar nicht in der Serie gesehen.
Es ging nur um Französisch generell und ich habe mir ihre Rede halt angeguckt, damals jetzt vor ein paar Wochen im Parlament.
Alles klar.
Ich wollte nur damit flexen, dass ich Französisch kann.
Ja gut,
jedenfalls
okay, verstanden.
Ja, also so ein bisschen jedenfalls. Und in der Serie, wie gesagt, finde ich es schon schön, aber auch manchmal ein bisschen ablenkend.
Stimmt, also ich habe mich dabei erwischt, gerade bei der dritten Staffel, wie du gerade sagtest, wo das so verstärkt ist, dass ich immer häufiger zurückgespult habe.
Ach, echt?
Ja, oh, ja, okay. Weil ich dann dachte, Moment, wie, welche Mimik haben die Leute, wie du das gerade auch schon sagtest, ne? Was haben die eigentlich an oder wie sind die Gesten?
Stimmt.
Und manchmal konnte ich auch gar nicht so schnell mitlesen
im
den Untertitel und dann habe ich schon öfters zurückgespult.
Ja, deswegen.
Ja, stimmt.
Ja gut, aber mir gefiel dir auch sehr gut und ich bin gespannt auf die nächste Staffel. Ich hoffe, die kommt bald.
Ja, ich habe nachgelesen, die soll wohl dieses Jahr noch kommen, ne?
Also
erscheinen,
das
ja.
Das wäre cool.
Ja.
Hoffentlich.
Ja, wir werden es erleben.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt noch, also wer nicht warten will, kann, wie auch immer, es gibt noch eine Serie, die ist schon erschienen auf Netflix.
Ja.
Die ist auch noch gut. Die heißt Liebes Kind. Also das ist also eine deutsche Miniserie. Die ist echt spannend. Also dazu muss ich sagen, normalerweise bin ich so mit deutschen Produktionen immer vorsichtig, weil sie mir meistens nicht gefallen. Ne? kommt drauf an. Aber das ist echt eine super Produktion. Also Liebes Kind kann ich empfehlen.
Also Liebes und dann Kind. Nicht Liebes Kind wie die Taschenfirma, sondern Liebes Kind. Leerzeichen Kind.
Liebe Mama, Liebes Kind.
Ja, ich habe direkt an Liebes Kind natürlich gedacht. Ne?
Also ja, aber es wird ja auseinandergeschrieben. Also die Serie.
Gut, das muss man ja dann wissen.
Ja, genau.
Ja, gut. Ja, dann kommen wir nun zu unserer beliebten Kulturrubrik Horror Vakuum. Heute wollen wir über Eva González reden. Und Eva González war eine französische Malerin, auch wenn man aufgrund des Nachnamens vermuten könnte, dass sie eine Spanierin war. Das lag an ihrem Vater. Der hatte nämlich spanische Vorfahren. Er war Schriftsteller und ihre Mutter, die aus Belgien stammt, war Musikerin.
Eva González gehört neben zum Beispiel Berthe Morisot zu den bedeutendsten Impressionistinnen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Berthe Morisot haben wir übrigens in Folge 77 vorgestellt. Und über den Impressionismus haben wir ja schon wirklich häufig gesprochen.
Oh ja.
Aber hier nur nochmal eine kurze Einordnung zur Erinnerung. Impressionismus stammt von dem lateinischen Wort impressio, das Eindruck bedeutet. Es geht darum, einen bestimmten Moment einzufangen. Leuchtende Farben, flimmerndes Licht, flüchtige Momente. Das sind die drei wichtigsten Merkmale des Impressionismus. Es ist die, ja, man kann sagen, Auflösung der Form zugunsten der Farbe.
Ja, das ist richtig.
Danke.
Ja, und jetzt zu Eva González. Sie kam 1847 in Paris zur Welt. Ja, leider starb sie schon 1883. Wer jetzt schnell rechnet, weiß, mit 36 Jahren. Und ja, wie in dieser Zeit leider viel zu häufig, im Wochenbett nach der Geburt ihres Sohnes. Aber jetzt der Reihe nach. Mit 16 Jahren begann sie ihre künstlerische Ausbildung beim namhaften Porträtisten und Pastellmaler Charles Chaplin.
Ja, nicht zu verwechseln mit dem britischen Schauspieler und Komiker Charlie Chaplin.
Genau, ja, gut, dass du sagst.
Ja, ne?
Ja, damit das hier nicht zur Verwirrung führt. Ja, also Charles Chaplin war ein französischer Maler und Kupferstecher, der ausschließlich Schülerinnen unterrichtete. Denn eine Ausbildung an den staatlichen Kunstakademien, ja, war Frauen bis Ende des 19. Jahrhunderts verwehrt. Darüber haben wir ja schon total oft gesprochen.
Mhm, das haben wir wirklich.
Ja, das war leider so. Ja, 1869 bezog Eva González ein eigenes Atelier. Da war sie 22 Jahre alt. In diesem Jahr trat sie auch in Édouard Manets Atelier ein, dem Wegbereiter des Impressionismus, wie wir alle wissen. Ja, und sie war die einzige Schülerin, die der Maler je ausbildete. Also Manet malte sie aber auch beides. Also insgesamt stand Eva González ihrem Lehrer 40 Mal Modell.
Boah, alleine deswegen hat sie ja schon Berühmtheit erlangt.
Ja, sportlich, ja.
Ja.
1870 wurde ihr Werk erstmals beim Pariser Salon präsentiert. Schon zwei Jahre später erhielt González bei der Weltausstellung in Lyon, also das ist in Frankreich, eine ehrenvolle Beurteilung. 1882 war sie bei der Gruppenausstellung nur für Künstlerinnen vertreten. Das ist auch noch sehr bemerkenswert.
Ja.
Ja, an einer Impressionistenausstellung nahm sie allerdings nie teil, übrigens, genau wie ihr Lehrer Manet. Ja, auch wenn Eva González zu Lebzeiten nur bedingt Erfolge erzielte, so begeisterte sie wichtige Künstler und Kritiker ihrer Zeit.
Ja, da kann man sich das Gendern getrost sparen.
So ist es, ja. Das ist ja klar, war natürlich Männersache, ja.
Klar.
Ja, während des Deutsch-Französischen Krieges hielt sich Eva González in Dieb in der Normandie auf, ja, wo sie sich der Landschaftsmalerei widmete. Ab 1872 entwickelte sie einen eigenen Stil und ja, ihre Bilder wurden zunehmend farbiger. Das kann man wirklich beobachten. Dazu muss man wissen, dass ihr Lehrer Manet neben dem spanischen Barockmaler Diego Velázquez als der bedeutendste Schwarzmaler in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Er verlieh der Nichtfarbe Schwarz eine unvergleichliche Ausdruckskraft, indem er sie in all ihren möglichen Abstufungen von Licht und Schatten, vor allem in der Kleidung porträtierter, wiedergab. Diese Souveränität, mit der er Schwarzwerte in sein Bildkolorit aufnahm, war einzigartig.
Mhm.
Ja, doch schaffte es González, ihren ganz eigenen künstlerischen Stil zu entwickeln. Ist ja schon mal super, dass sie sich da so ein bisschen was Eigenes geschafft
hat. Ja, vor allen Dingen auch als Frau, ne? Dass
ja,
sie sich
genau
davon also ein bisschen so distanzieren konnte und
ja
weiterentwickeln konnte.
Das finde ich nämlich super, dass sie, wie du sagtest, was Eigenes macht und nicht das nachmacht oder sich dem anschließt und das genauso macht.
Genau.
Also dieser Stil behielt stets einen verborgenen, intimen Ausdruck. Charakteristisch sind ihre einheitlichen Farbflächen und ihre akzentuierte Verwendung der Farbe Rot. Neben Stillleben und Landschaften konzentrierte sich González auf die Darstellung des eigenen Familienumfeldes. Sie bevorzugte Sujets aus dem alltäglichen Leben. Interieurs mit Frauen lagen ihr besonders. Und ja, häufig malte sie ihre Schwester Jeanne. So auch das Bild Frau in Gelb und Weiß von 1876.
Genau, und da, was du gerade sagtest, ne, mit diesem intimen
ja
Blick, also dieser verborgene Blick,
ja,
das ist in dem Bild unglaublich gut zu erkennen.
Ja, ja, dazu jetzt noch direkt. Also da ist zu sehen, die junge Frau, kurz nach dem Erwachen, mit noch so richtig verträumtem Blick.
Mhm.
Und das ist auch sehr lebendig. Also die zarte Haut der Frau und ihr schwarzes Haar heben sich deutlich ab gegen das Weiß in Weiß von Bett, Laken, Nachthemd und Vorhang.
Ja, das ist toll gemalt. Also
ja,
wirklich. Und man erkennt das, obwohl das Weiß in Weiß ist,
ja,
erkennst du da, da ist das Bett, das ist Laken, das ist Nachthemd, da ist der Vorhang.
Ja.
Fantastisch, wirklich.
Finde ich auch.
Mhm.
Das ist echt Wahnsinn. Und noch der Nachttisch, übrigens, der ist so durchzogen von blauen, beigen und rosafarbenen Schattierungen.
Mhm.
Ich finde, dass der nochmal die Schönheit und Jugend der Frau richtig unterstreicht. Ja, ach so, übrigens, gemalt ist das Bild mit Öl auf Leinwand. Es ist circa 80 mal 100 Zentimeter groß und hängt in der Kunsthalle Bremen. Zu der sinnlichen Darstellung gibt es ein skizzenhaftes Pendant-Bild. Das befindet sich allerdings in Privatbesitz. Es zeigt Jeanne in identischer Pose mit geschlossenen Augen beim Schlafen und ist in seiner Farbigkeit also deutlich zurückhaltender. Ja, doch all ihr Talent fand leider das typische Ende einer Frau in dieser Epoche. 1879 heiratete sie den mit Manet befreundeten Kupferstecher und Grafiker Henri Gérard.
Tja, und das war quasi ihr Todesurteil, denn sie starb, wie schon erwähnt, mit 36 Jahren an einer Embolie im Kindbett nach der Geburt ihres Sohnes. 5 Tage vor der Geburt hatte sie von Manets Tod erfahren und hat es wohl dann auch sehr bedauert, an seiner Beerdigung nicht teilnehmen zu können.
Ja, zwar wurde González 1885 eine erste posthume Einzelschau mit 48 Arbeiten gewidmet, ja, doch verstarb sie zu früh, um ihr Werk gebührend etablieren zu können.
Ja, das ist schon echt mal wieder sehr traurig. Zum Schluss habe ich noch 2 interessante Infos. Ihr Mann heiratete nach ihrem Tod ihre Schwester Jean und die war auch Malerin. Und Evas Sohn wurde Theatermaler.
Ah ja, das wusste ich auch noch nicht. Mhm.
Ja, also, weißt du was, gerade habe ich beschlossen, dass wir in der übernächsten Folge Eduard Manet vorstellen. Ich will unbedingt mehr über diesen Schwarzmaler erfahren. Mhm. Und ich denke mal, unsere HörerInnen auch.
Ja, das klingt gut. Machen wir.
Prima. Und zuvor geht es in der nächsten Folge wieder um Literatur.
Ah, welche Schriftstellerin oder welchen Schriftsteller stellen wir denn vor?
Ja, da fragst du mich was. Also das weiß ich noch nicht so genau. Oh. Also ja, wenn unsere HörerInnen allerdings einen Wunsch haben, können sie uns auf Instagram schreiben. Dann berücksichtigen wir gerne den Vorschlag. Ja, oder auch auf Spotify, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt.
Genau,
ne? Wenn ihr Wünsche habt, einfach mal uns den Ball dann zuwerfen.
Einfach mal, genau. Loswerfen. Drauf los tippen.
Ja, so, ja, damit sind wir ans Ende unserer heutigen Folge angelangt. Das war Erbse und Schote. Wir hören uns am 17. Oktober wieder. Ich freue mich drauf und sage tschüss, bis in 2 Wochen.
Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
Glück auf. Tschüss. Tschüss.